Ja, wir sind im Matthäusevangelium Kapitel 4. Matthäus 4, Vers 1. Jesus ist zu Johannes dem Täufer gekommen, dem Propheten, der dem Herrn vorangegangen ist und das Volk Israel zur Buße aufgerufen hat, zur Umkehr, und der getauft hat. Und Jesus ist gegangen und hat sich taufen lassen, sich eingereiht in die Schar der Sünder. Und Johannes wollte ihn erst nicht taufen, weil er gesagt hat, das ist hier irgendwie falsch rum. Hier wird der, wie heißt das so schön, der Knecht zum Gärtner, nee, wie heißt das? Der Bock zum Gärtner gemacht, genau, irgendwie sowas. Das funktioniert hier nicht. Du müsstest doch mich taufen. Und Jesus sagt, nein, so ist richtig rum. Wisst ihr, das ist der König, von dem wir lesen im Evangelium, der König, der gekommen ist aus dem Himmel herab, der Sohn Gottes, der uns gleich wird und sich taufen lässt, wie alle anderen auch, obwohl er es nicht nötig hat. Aber mit seiner Taufe zeigt er Gott, dass er bereit ist, den Weg zu gehen, den Weg der Demut, den Weg der sündigen Menschen bis zum Tod am Kreuz, bis ins Grab, aber auch bis zur Auferstehung. Und da sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein Junge. An dem ich wohlgefallen habe. Und das Krasse ist hier, wir sehen hier den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfahren. Das ist seine Salbung. Die Ausrüstung mit Kraft. Wartet hier, bis ihr Kraft empfangt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Was war die Kraft aus der Höhe? Der Heilige Geist, der auf die Jünger gekommen ist. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Dynamis, durch die Dynamik, durch das Dynamit, waren sie fähig, auch Machttaten auszuüben, Zeichen und Wunder zu tun. Jesus hat keine Wunder getan, bevor er die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn gekommen ist. Er war da ganz Mensch. Ganz schwach. Trotzdem hatte er den Heiligen Geist in sich und war voller Weisheit und schon als Kind, ne? Aber um jetzt diesen Dienst zu tun, zu dem Gott ihn berufen hatte, um die Zeichen zu tun, die ihn ausweisen in Israel als den König, als den Christus, den Messias. Dafür musste der Heilige Geist auf ihn kommen. Die Kraft des Heiligen Geistes sollte und musste ihn erfüllen. So wie es auch bei David war, als er gesalbt wurde. Und der Geist Gottes auf ihn kam, zur Befähigung und Ausrüstung. Und jetzt geht es weiter in Kapitel 4. Und wir denken, ja, so erfüllt mit Kraft müsste er doch jetzt losziehen und genau das tun. In der Kraft Gottes Heilungen und Wunder tun. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, in die Einöde, in die Einsamkeit. Hä? Voller Power, kraftstrotzend, ne? Um jetzt die Kraft Gottes zu zeigen in dieser Welt. Die Einsamkeit geführt. Paulus sagt in Römer 8, Vers 14, das sind die Kinder Gottes, die vom Geist Gottes geleitet sind. Jesus ist der Sohn Gottes und er wird vom Heiligen Geist geleitet. Und Gott sagt, wir haben diesen Geist empfangen als Kinder Gottes. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir diesen Geist empfangen. Und dieser Geist leitet auch uns durch jeden Tag. Kennst du diese Führung und Leitung des Heiligen Geistes? Wisst ihr, manche sagen, ja, der Heilige Geist, der führt uns ja von Sieg zu Sieg. Ja, das tut er. Aber er führt uns auch in die Wüste. Er führt uns nicht immer an die bequemen Orte. Na? Oh, ich bin heute in Eis, also der Heilige Geist hat mich geführt, heute ins Eiscafé zu gehen und ein Eiscafé zu genießen, so, ne? Das war vielleicht eher dein Bauchgefühl. Man muss das unterscheiden. Was ist der Geist und was ist nicht der Geist? Aber hier ist das Krasse, der Geist führt Jesus in die Wüste, in die Einöde, in die Einsamkeit. Und zwar nicht, damit er eine schöne Zeit mit seinem Vater genießt oder mal richtig so eine Ruhezeit genießen kann. Nein, die Zeit in der Einsamkeit, in der Wüste, das ist der erste, einer der heftigsten großen Kämpfe, die Jesus durchstehen muss. Dafür ist er ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Kampf ist aber nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, wie Paulus uns sagt, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Um auf die Probe gestellt zu werden. Wie passt das zusammen? Also der Teufel, sein Name ist tatsächlich auch in der Bibel der Versucher, der Verführer. Wenn er verführt, wenn er versucht, dann will er Menschen wirklich aufs Glatteis schicken, damit sie hinfallen. Wisst ihr, das ist tatsächlich so wie in der Schule, ne? Es gibt so Lehrer, die sind eher so satanisch drauf. In dem Sinne, dass sie einen Test, eine Klassenarbeit vorbereiten und ganz bewusst da Sachen einbauen, womit sie die Schüler aufs Glatteis führen, weil sie ihren Spaß daran haben, die Schüler so richtig vor die Wand laufen zu lassen. Fies und gehässig und böse und gemein und Schadenfreude. So einer ist der Teufel. Aber wisst ihr, es gibt auch die guten Pädagogen, die eine Prüfung machen. Warum? Damit der Schüler weiß, wo er steht. Und sie machen ihren Unterricht, bereiten sie so vor, dass sie die Prüfung bestehen können. Wisst ihr, und das ist unser Vater im Himmel. Und das ist dieses Wort mit dem Versuchen oder Prüfen, das hat tatsächlich so seine zwei Seiten. Dieses Wort, was hier steht, kann tatsächlich auf unterschiedliche Weise wird das verwendet im Neuen Testament. Manchmal wird es bezogen auf den Teufel, auf das Böse, Versuchung, Verführung zum Bösen hin, damit jemand fällt. Und das war die Absicht des Teufels. Als er in diesen Kampf in die Wüste reingegangen ist, wollte er Jesus aufs Glatteis schicken. Wollte er Jesus überwinden. Aber der Heilige Geist hat ihn tatsächlich in diese Prüfung hineingeschickt. Der Heilige Geist wusste, mit meiner Kraft wird der Sohn Gottes widerstehen und stehen bleiben. Und er wird den Sieg erringen. Und er wird dadurch zum Segen für so viele Menschen werden. Und er wird den Vater verherrlichen. Deswegen war das keine Versuchung, sondern eine Prüfung. Und wisst ihr, Der Heilige Geist führt uns auch so manches Mal in Prüfungen hinein, Geschwister. Aber nicht, damit wir hinfallen. Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Und Paulus sagt uns in 1. Korinther 10, Vers 13, sagt er, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Hast du irgendeine Angst, irgendeine Sorge, dass irgendwas in deinem Leben auf dich zukommen wird? Irgendeine Prüfung, die du nicht bestehen wirst? Hier ist Gottes Zusage. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Du wirst es schaffen, egal in welcher Prüfung du jetzt vielleicht gerade steckst. Gott sagt, du wirst es schaffen. Mit der Kraft meines Heiligen Geistes wirst du es schaffen. Und egal, was noch kommen wird, du wirst es schaffen. Mit der Kraft meines Heiligen Geistes. So geht Jesus hinein in diese Versuchungssituation, geführt vom Heiligen Geist. Vers 2. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Was ist die Ausgangslage? Existenzieller Mangel. Existenzielle Not. Der Mann hat 40 Tage gefastet. Der ist fix und fertig. Da geht nichts mehr. Der kippt gleich tot um. So schwach ist er. Und was sagt der Versucher? Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch, dass diese Steine Brote werden. Du hast doch die Power des Heiligen Geistes. Du hast doch die Dynamis. Du hast doch die Kraft. So schwach, wie du jetzt bist. Du brauchst doch was zu beißen. Und was gibt, ich finde das immer so stark, ich muss immer wieder an dieses Wort denken, das Jesus später in der Bergpredigt sagt. Ne? Ein Vater gibt doch einem Kind, was Hunger hat und nach dem Brot fragt, nicht einen Stein. Das macht der Teufel aber, genau das macht er. Er gibt dem Hungrigen einen Stein und sagt, hier, friss. So oft, dass der Teufel Menschen Dinge gibt in ihrer existenziellen Not, die völlig daneben sind. Nimm diesen Stein, was ist dieser Stein für die Drogenabhängigen? Der Crackstein. Ne? Da hast du Leben. Da geht's dir gut. Der Teufel ist so widerwärtig. Und er stellt, und das ist der Anfang der Versuchung, er stellt die Position als Sohn Gottes in Frage. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, bist du Gottes Sohn oder bist du nicht Gottes Sohn? Schauen wir mal. Ne? Wenn du Gottes Sohn bist. Er stellt die Beziehung in Frage. Das hat er von Anfang an gemacht. Am Anfang hat er sie in Frage gestellt. Hat Gott gesagt, ihr dürft nicht von den ganzen Bäumen essen? Was ist denn das für ein Papa? Der schafft dir so wunderbare Fruchtbäume und ihr dürft nicht davon essen. So, ne? Von Anfang an stellt er die Beziehung in Frage. Er sagt, ja, Gott will nur nicht, dass ihr davon esst, weil er missgünstig ist. Von Anfang an stellt er die Beziehung in Frage. Was will er denn von Anfang an? Er will den Menschen, der geschaffen ist als Kind Gottes, aus der Beziehung zu seinem Vater herauslösen, dass er sich unabhängig macht. Und auch hier die Versuchung, existenzielle Not. Du musst dir doch was zu essen verschaffen. Und du hast doch die Power. Mach mal, zeig mal. Oder bist du vielleicht gar nicht der Sohn Gottes? Aber Jesus lässt sich auf das Spielchen nicht ein. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Und das ist das Erste. In allen Antworten antwortet Jesus so, es steht geschrieben. Warum? Weil uns in Epheser 6 gesagt wird, dass es das Schwert des Geistes ist. Epheser 6, Vers 17. Das ist die Waffe, mit der ein Kind Gottes im Kampf gegen die Mächte und Gewalten des Bösen kämpft. Er hat auch eine Rüstung an und das sehen wir in seinem ganzen Verhalten. Jesus ist gerüstet mit der Gerechtigkeit, mit der Wahrheit, mit all diesen Dingen, die da aufgezählt werden, den Helm des Heils, Schild des Glaubens und so weiter. Aber er nimmt das Schwert des Geistes und sticht zu. Und erster Stich ist, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wisst ihr, Jesus führt die ganze Sache wieder zurück. Gott ist da. Mein Vater ist da. Er versorgt mich mit dem, was ich brauche. Und das ist nicht zuerst Brot, sondern das ist sein Wort, sein Zuspruch, seine Ermutigung, seine Wahrheit, seine Wegweisung. Dass er mit mir spricht, das ist mir so wichtig und so wertvoll. Ich lasse mich nicht aus der Beziehung mit meinem Vater trennen. Brot allein macht mich nicht satt. An anderer Stelle hat Jesus gesagt, das ist meine Speise, dass ich den Willen meines Vaters tue, der in den Himmeln ist. Johannes 4 steht das. Das macht mich zufrieden, das macht mich ruhig. Das macht mich fähig, auch zu fasten, auch existenziellen Mangel zu erdulden. Weil ich weiß, mein Gott ist mit mir und er spricht mit mir. Und das stärkt meine Seele, auch im Verzicht, auch im Durchhalten von Not. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel nimmt ihn mit und stellt ihn obendrauf auf die Zinne in eine ganz gefährliche Situation hinein. Und dann kommt wieder derselbe Versuch, wenn du Gottes Sohn bist, in Fragestellung der Beziehung. So wirf dich hinab. Ja, warum? Weil er sagt, jetzt argumentiert er mit dem Wort Gottes, wisst ihr? Also Jesus hat mit dem Wort Gottes geantwortet, sagt der Teufel, was du kannst, das kann ich auch. Na? Und er versucht mit dem Wort Gottes, Jesus dazu zu bringen, sich von Gott zu lösen. Verrückt, oder? Dass das möglich ist. Aber es ist möglich. Der Teufel nimmt das Wort Gottes und verdreht es. Er reißt es aus dem Kontext raus. Er reißt es aus dem Zusammenhang raus. Das Wort ist doch nicht gegeben dafür, dass wir es missbrauchen. Ja, es gibt einen Missbrauch von Gottes Wort. Und das ist das, was der Teufel hier macht. Moment, ich muss einmal schnell gucken hier. Genau. Wie antwortet Jesus? Auch mit dem Wort Gottes. Er lässt sich davon nicht abbringen, das ist die Waffe, das ist die richtige Waffe, die sticht. Nur weil der Teufel das Wort Gottes benutzt, packe ich das jetzt nicht zur Seite. Nein, das ist das wahre Wort Gottes. Und Teufel, du kannst mich nicht belehren darüber, wie das Wort Gottes zu verstehen ist und wie man das gebraucht, sondern ich zeige dir, wie man das Wort Gottes wirklich versteht. Nämlich aus der Beziehung mit dem, der es gegeben hat, heraus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, die Liebesbeziehung nicht aufs Spiel setzen, nur um dir selbst oder irgendwem anders was zu beweisen. Die Verheißungen Gottes im Psalm 91, was der Teufel zitiert hat, wofür sind sie da? Um uns zu stärken und zu ermutigen in unserer Beziehung zu Gott. Aber nicht, um irgendwie einen Gottesbeweis antreten zu können oder zu sollen oder zu müssen. Jesus sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst, hat er später gebetet, oder? Und genau das ist es, worum es hier die ganze Zeit geht. Jesus sagt, den Willen meines Vaters, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige. Und das ist es auch, worum es im Wort Gottes geht. Es geht um den Willen Gottes, nicht um meinen Willen, was ich daraus mache. Nicht ich bin derjenige, der das Wort Gottes als Steinbruch benutzt und sich bestimmte Sachen herauspickt, die ihm gerade in den Kram passen, sondern ich ordne mich dem Wort unter, was mir gesagt wird, in seiner Gänze. Ich ordne mich dem unter, der dieses Wort gegeben hat. Wisst ihr, die Beziehung zu Gott ist ja nicht eine Beziehung, und das ist, davon sind wir teilweise geprägt in unserer Gesellschaft, in unserer Kirchengeschichte, wisst ihr, diese Vorstellung, ja, Gott ist der liebende Vater, ja, 100%, was ist aber ein liebender Vater? Das ist nicht nur der, der versorgt, sondern auch der, der gebietet. Er ist mein Versorger, er ist aber auch mein Herr. Und das lebt Jesus 100% aus. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Hier sagt er nicht, wenn du Gottes Sohn bist. Nein, er geht aufs Ganze. Er geht auf die 12 sozusagen. Ne? Und er wirft alles in die Waagschale, was er hat. Er sagt, das ist alles meins. Guck mal, das ist alles, was ich habe. Alle Reiche der Welt, alle Königreiche, alle Macht, alle Herrlichkeit, allen Reichtum, alle Schönheit. Ich kann dir alles geben, sagt er, was du nur willst. Sprich doch nur einen Wunsch aus, was du möchtest. Sprich 1000 Wünsche aus. Ich habe nur einen. Wenn du diesen einen erfüllst, kannst du alles andere haben, sagt er. Aber Jesus widersteht in der Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr warum? Weil er den Vater geliebt hat. Und weil der Heilige Geist, der ihn erfüllt hat, der Geist Gottes ist, der eins ist mit dem Vater. Die sind eins, die drei sind eins, die kannst du nicht auseinanderdividieren. Selbst da, wo Jesus Mensch geworden ist und ein Stück weit anders war als der Vater, so waren sie doch eins, verbunden, nicht zu trennen voneinander. Und Jesus lässt kein Stück Papier zwischen sich und dem Vater. Er sagt, nein, das ist das, was geschrieben steht, was feststeht. Das ist auch das, was geschrieben steht, es steht fest. Das kannst du nicht mehr verändern. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Niemand anders sonst. Keine Menschen. Keiner Macht der Welt. Ihm gebührt die Ehre. Ihm gebührt die Ehre meines Lebens. Warum? Weil er mich geschaffen hat. Ich bin sein. Und Jesus hat mich noch ein zweites Mal zu seinem Eigentum gemacht, dadurch, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Ich gehöre ihm zweimal. Ihm gebührt alles, jeder Atemzug, wir singen das, ne? Jeder Atemzug soll dir zur Ehre sein. Warum? Weil er es gegeben hat, weil er es geschaffen hat, weil er derjenige ist, der mir diesen Atem schenkt. Ihm gebührt die Ehre. Das ist das, wie Jesus hier antwortet. Und er befiehlt ihm zu weichen. Das unterscheidet sich von den anderen Malen. Beim dritten Mal befiehlt er Satan weiche. Manchmal müssen wir das dem Satan ins Gesicht sagen. Wisst ihr, wir werden auch in Versuchungen und Prüfungen hineingeführt und dann kriegen wir es mit dem Satan zu tun. Und er spricht vielleicht nicht akustisch laut, aber er spricht in deine Gedanken hinein. Dann musst du so wie Jesus sagen, Satan weiche. Und in welcher Vollmacht kannst du das tun? In der Vollmacht des Namens Jesus. Im Namen Jesu weiche. Geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben. Mit der Schrift antworten wir. Mit dem Wort Gottes stechen wir zu. So wie Jesus. Und er hat es geschafft, dreimal. Und wisst ihr, das nimmt Bezug auf diese 40 Jahre, die Israel in der Wüste gewandert ist. Uns wird gesagt, dass auch Israel in der Wüste geprüft wurde, versucht wurde. Aber sie haben versagt. Jesus, der König Israels, ist gekommen, um für sein Volk den Sieg zu erringen und die Prüfung zu bestehen. Seine Gerechtigkeit ist es, die er dann seinem Volk schenkt. So wird er zum Retter für sein Volk, der sein Volk von seinen Sünden erlöst, wie es am Anfang heißt, Kapitel 1. Jesus sagt, Satan weiche, es steht geschrieben, nur Gott allein, ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt mein Leben, mein Dienst. Der Teufel muss gehorchen. Er weicht, hier steht es, dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Der Teufel versucht uns, er macht die Last, die wir haben, nur noch größer. Aber die Engel Gottes, und Satan war ein Engel Gottes, aber die Engel Gottes, die treu geblieben sind, wisst ihr, was die sind? Unsere Diener. Die dienen uns. Gott sendet diese Engel, um uns zu dienen, um uns aufzuheben, um uns zu versorgen, um uns zu stärken, uns zu ermutigen, um uns nahe bei Jesus zu halten. Es geht weiter in Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, Johannes der Täufer, war ins Gefängnis gekommen. Darüber lesen wir später. Da ging er weg nach Galiläa, in den Norden Israels. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Sebulon und Naphtali, das waren zwei Stämme von Israel, die im Norden gesiedelt hatten, nachdem das Volk Israel in das Land Kanaan eingewandert war. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land der und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Jesaja 8, Vers 23 bis 9, Vers 1. Wieder zitiert Matthäus hier eine Stelle aus dem Alten Testament von den Propheten und sagt, hier, guckt doch mal, da ist es auch eingetreten. Jesus ist da in den Norden gegangen. Dieser Norden war eigentlich erst kurze Zeit vorher wieder von Israel eingenommen worden. Lange Zeit war er erobert gewesen von den Assyrern, die haben das eingenommen. Dann haben die Babylonier das übernommen, die Perser, die Griechen. Und erst 100 vor Christus hatte sich ein eigenständiger jüdischer Staat wieder entwickelt und sie hatten ihre Macht ausgeweitet bis in den Norden hinein wieder. sodass dort auch wieder Juden gelebt haben. Und deswegen galt es als das Galiläa der Heiden. Da lebten eigentlich eine Menge Leute, die mit den Juden überhaupt nichts zu tun hatten und auch mit dem Glauben an den Gott Israels nichts zu tun hatten. Es war ein dunkles Land sozusagen in dem Sinne. Und hier wird gesagt, es ist ein großes Licht. Das Licht der Welt kommt in diesen dunklen Flecken Erde. Und wie fängt es an zu leuchten? Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Interessanterweise genau dieselbe Botschaft, die Johannes der Täufer gepredigt hat in Vers 2 von Kapitel 3. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Später werden wir sehen, dass die Leute Johannes den Täufer und Jesus sehr unterschiedlich wahrgenommen haben. Aber sie sind eins. Sie haben dieselbe Botschaft. Wendet euch Gott zu, ihr, die ihr euch von Gott abgewandt habt. Sucht die Beziehung mit Gott. Kehrt um von euren sündigen Wegen, von euren eigenen Wegen. Kehrt um zurück zu der Beziehung mit dem Vater im Himmel. Denn dieses Königreich Gottes ist nahe. Es ist da. Der König kommt. Der König ist schon da. Und Jesus hat nicht gesagt, guck mal hier, ich bin der King. Nein, ihm ging es um den Vater. Das Gottesreich kommt. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Die standen am Ufer und haben so ein Wurfnetz ausgeworfen. Simon und Andreas, die Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Sie waren beschäftigt mit ihrer Arbeit. Sie waren Fischer. Sie waren keine religiös gelehrten Leute. Sie waren ganz normale, einfache Menschen. In der Apostelgeschichte wird uns gesagt, ungebildet, ungelehrte. Waren keine Akademiker, keine Theologen. Fischer. Und Jesus sagt, euch brauche ich, Jungs. Mit euch habe ich was vor. Kommt. Mir nach. Geht mit mir. Also da geht es von Anfang an drum. Henoch wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott. Ging mit Gott. Adam, bevor er sündigte, ging mit Gott im Garten spazieren. Simon und Andreas gingen mit Gott. Als er sie gerufen hat, sind sie gekommen und haben gesagt, ja klar, ich gehe mit dir, Jesus. Jesus sagt zu dir, komm, geh mit mir. Wisst ihr, und er sagt es so wie er es selbst erlebt hat. Der Heilige Geist wird auf dich kommen und er wird dich leiten. Folge dem Geist. Folge dem Geist Jesu. Geh mit dem Hirten. Geh mit dem Herrn. Er sagt, kommt mir nach. Und das fand ich so tröstlich. Neulich hat das so stark mal zu mir gesprochen. Ich habe gedacht, oh Herr, danke. Danke, dass das da so steht. Steht nämlich, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Nicht, ihr müsst lernen, Menschenfischer zu werden. Ihr müsst Menschenfischer werden. Nein, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Deswegen, was ist der einzige Auftrag? Mit ihm gehen. Du musst nichts aus dir machen. Du musst nicht versuchen, irgendwas zu sein, irgendwas zu produzieren. Nein, du sollst einfach nur mit ihm gehen. Mehr nicht. Geh mit ihm. Folge ihm. Hör ihm zu. Hör auf ihn. Und er macht das, dass du zu jemandem wirst, der selber aktiv ist, darin Menschen für Gott zu gewinnen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nachher. Sie haben auch ihren Vater verlassen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, sagt Jesus. Jesus ist jetzt wichtiger. Krass. Das geht nicht darum, dass wir aus religiösen Gründen davor fliehen, uns zum Beispiel um eine kranke Mutter oder einen kranken Vater zu kümmern. Nee, das geht nicht. Es steht geschrieben, dass Jesus die Schwiegermutter des Petrus heilte. Es steht geschrieben, dass Jesus gesagt hat, um eurer religiösen Gebote willen, macht ihr das Wort Gottes ungültig, wo drin steht, Ehre Vater und Mutter. So ist das nicht gemeint. Aber es gibt den Moment, wo wir sagen müssen, hier ist Jesus wichtiger. Das kann dir nur der Geist Gottes zeigen. Aber wenn er es dir zeigt, wenn er dich ruft, dann folge. So wie die Jungs hier. Die waren so wie Josef, der Mann von Maria. Der Engel sagte, zieh nach Ägypten. Und was hat er gemacht? Zick, gleich die Sachen gepackt und los. Auf geht's. Die Jungs auch. Zack, los. Nicht lange überlegen, sondern losgehen. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Drei Dinge tut Jesus, während er in ganz Galiläa umhergezieht, in diesem ganzen Gebiet da im Norden Israels. Was macht er? Er lehrt. Wir können so viel von Jesus lernen. Er hat so viel Weisheit, so große Gedanken. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ich kann so viel von Jesus lernen. Du sagst mir vielleicht, ja, ich habe die Bibel schon 20 Mal durchgelesen, ich weiß alles. Wer meint, erkannt zu haben, der hat noch nicht erkannt, wie er erkennen soll. Wer aber von Gott erkannt ist, der ist erfüllt von der Liebe Gottes und der lebt einfach mit Jesus. Der geht mit Jesus. Es ist das Gehen mit Jesus. Während die Jünger mit Jesus durch Galiläa ziehen, lernen sie so viel von ihm und mit ihm. Und zwar nicht nur durch das, was er sagt, sondern auch durch das, was er tut und durch das, was er ihnen zeigt und was sie mit ihm erleben. Lehre ist ja so umfassend. Er lehrte. Paulus sagt oft, ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit seid. Wisst ihr, oft ist es Unwissenheit. Wir kennen das Wort Gottes nicht. Wir kennen die Verheißungen Gottes nicht. Wir kennen die Kraft des Wortes Gottes nicht. Wir wissen vielleicht gar nicht genau, was das Evangelium ist. Was die Kraft hat, uns zu retten und ewiges Leben zu geben. Also wir haben eine Menge zu lernen. Wir wissen nicht, wie soll ich dem Teufel denn Widerstand leisten mit dem Wort Gottes? Steht so viel drin. Ja, da brauche ich den Heiligen Geist, der mich erinnert an all das, was Jesus gesagt hat. Er lehrte sie in ihren Synagogen. Ja, er ist immer in die Synagoge gegangen. Da, wo die Juden zusammengekommen sind, um Gottesdienst zu feiern, um Gott zu suchen, da ist Jesus auch immer dabei gewesen. Das ist eine gute Sache, in Gottesdienst zu gehen, oder? Ne? Ja, zum Mittwochabend. Und er predigte das Evangelium des Reiches, Lehre und Predigt, zwei unterschiedliche Dinge. Die Lehre ist die Darstellung oder das Erklären. Die Predigt ist die Verkündigung, die ins Herz hineindringt. Das prophetische Wort. Er predigte das Evangelium des Reiches, die frohe Botschaft des Königreiches Gottes. Und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Also er lehrte, er predigte und er heilte. Und zwar jede Krankheit und jedes Gebrechen. Heißt es, dass Jesus jeden Kranken geheilt hat? Nein, er heilte jede Krankheit. Es gab keine Krankheit, die Jesus nicht heilen konnte. Keine war ausgeschlossen. Okay, irgendwie Ohrenschmerzen? Ja, okay. Zahnschmerzen? Ja, nehmen wir auch. Okay, nee, den mit dem Roll aus dem Roll, den pack mal schön weit nach hinten. Nee, das machen wir lieber nicht, ne? So wie bei den Heilungsgottesdiensten, ne? Von Geburt blind. Nee, das ist zu hoch. Das machen wir nicht. Jede Krankheit, jedes Gebrechen. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist. Weil durch ihn alles geschaffen wurde. Weil sein Wort Kraft und Macht hat. Und zwar nicht, um sich aus Stein Brot zu machen, sondern um Menschen, die im Elend leben, in einer gefallenen Schöpfung, unter den Auswirkungen der Sünde Adams und Evas und auch ihrer eigenen Sünde leiden, damit sie Rettung und Heil erleben, ganzheitlich erfahren. Und sie brachten zu ihr, Vers 24. Und die Kunde von ihm ging hinaus in ganz Syrien. Das ist das ganze Gebiet. Da gehört Israel zu, da gehört aber die ganzen nördlichen Bereiche noch dazu. Das ist nicht nur das heutige Syrien, sondern das ist der ganze Nahe Osten sozusagen. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Sie bringen die Kranken zu ihm. Wisst ihr, und das ist das, was Jesus auch in Gang setzt. Das setzt er in Gang in den Menschen. Er setzt die Liebe in Gang. Boah, da gibt es jemanden, der bei dem Heil zu finden ist. Ich will meine Tochter, meinen Sohn, meine Mutter, ich will sie zu Jesus bringen. Ich will sie dahin tragen. Setzt die Liebe in Gang, sich um Menschen zu kümmern, die eigentlich hoffnungslos verloren sind, wo du alle Hoffnung schon aufgegeben hast, wo alle schon resigniert haben. Das hat eh keinen Zweck mehr. Oh Jesus, er kann es. Wir wollen ihn zu Jesus bringen, wir wollen sie zu Jesus bringen. Und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem 10-Städte-Gebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Also ein großes Gebiet in ganz Israel und auch auf der östlichen Seite des Sees Genezareth und östlich des Jordans. Von überall kamen die Menschen her. Und man kann das ja verstehen, wenn das wirklich so ist, da ist einer, der kann alle, weißt du, der Arzt, der hat's drauf. Der schaut dich nur an und der trifft die richtige Diagnose und dann hat er noch das richtige Heilmittel. Na? Und dieser Jesus, von dem geht Heil aus, von dem geht Kraft aus für jeden. Das ist nicht wunderbar. So viele verschiedene Menschen, wie alleine, die wir hier sitzen. Aber na, wenn ich an sonntags denke, wenn hier alles voll ist, oder wenn ich mir die ganze Welt vorstelle, all der Menschen, die bei Jesus Heil gefunden haben, jetzt schon gefunden haben. Und alle haben eine unterschiedliche Lebensgeschichte, alle haben eine unterschiedliche Not, alle haben ein unterschiedliches Leiden. Und für jeden ist Jesus ganz individuell da und kümmert sich um ihn und hat Heilung Erneuerung, Hilfe. Eins der Worte, die für Heilung verwendet werden, ist das Wort Therapeuo. Er ist der Therapeut. Und Therapeut, das ist ein Diener, einer, der einem anderen dient. Zur Heilung hin. Er ist der beste Therapeut, den es gibt. Seine Worte sind therapeutische Worte. Und damit fangen wir jetzt an. Kapitel 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Jetzt finden wir die Lehre. Matthäus präsentiert uns die Lehre, die so heilsam ist. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Das ist das erste Wort, was hier rauskommt aus dieser, in dieser großen Lehre. Glückselig. Oh, ihr habt's gut. Ihr seid gesegnet. Das ist das, was damit gemeint ist. Ihr Glücklichen. Ihr glücklichen Armen. Ja, das passt doch irgendwie nicht. Wie gehört das zusammen? Glückselig die Armen im Geist, die geistlich Armen. Und das ist nicht damit gemeint, dass jetzt das alles irgendwie, die sind einfach nur jetzt intellektuell bemittelt. Das ist gar nicht mal damit gemeint. Es geht aber tatsächlich um diese Armut vor Gott. Das Bewusstsein, vor Gott ein Bettler zu sein. Ich habe nichts. Was kann ich schon bringen? Wisst ihr, ich bin kein Priester, ich bin kein Schriftgelehrter. Ich habe doch keine Ahnung. Kenn die Bibel doch gar nicht richtig. Ich kann doch gar nichts erklären. Wer bin ich schon? Was habe ich schon für ein Zeugnis? Was habe ich schon in meinem Leben geschafft? So wenig gute Taten. Was kann ich vor Gott schon bringen? Nix. Jesus sagt, glückselig. Denn euer ist das Himmelreich. Ist das nicht wunderbar? Dann arm, schwach, fertig wie wir sind, unfähig und unvollkommen. Sagt er, das ist für euch. Das ist für euch. Glückselig seid ihr, wenn es euch so geht. Ihr seid die Gesegneten. Glückselig, die Trauernden. Was? Das passt doch noch weniger zusammen. Wie kann jemand, der traurig ist, glücklich sein? Herr Jesus sagt, die arm sind, die schwach sind, das sind nicht die Party schmeißen. Nein, die leiden. Die haben so viel mit Leid zu tun. Wisst ihr, diese Leidenden, das sind die, die gleich genannt werden, die Sanftmütigen, die ein empfindsames Herz haben. Glückselig die Trauernden, wenn du traurig bist, wenn du von dieser Welt traurig bist, glückselig bist du. Denn du wirst getröstet werden. Es gibt einen Tröster. Jesus kennt den Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist. Er ist mit mir, er lebt in mir. Und noch mehr, er hat mich erfüllt, damit ich anderen diesen Trost vermittle. Es gibt einen Trost mitten im Leiden. Das heißt nicht, dass damit dein Leiden weg ist, dass deine Trauer weg ist. Aber du bist getröstet. Und ja, es kommt der Tag, wo Gott jede Träne abwischen wird, jeden Schmerz heilen wird. Hab's heute nochmal gelesen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Psalm 126. Glückselig, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ja, nicht die Starken, nicht die Durchsetzungsfähigen, nicht die Erfolgreichen, nicht die, die groß rauskommen. Glückselig bist du, der du ein Sanftmütiger bist. Der du Jesus ähnlich bist, sanftmütig. Du wirst nicht unter die Räder kommen, sondern am Ende wirst du das Land erben. Mit solchen Leuten will Gott sein Reich bauen. Mit solchen Leuten, diese Leute sollen leiten und führen in Gottes Reich. Das ist seine Vorstellung von einem Königreich. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wenn du nicht auf Durchzug schaltest, wenn dich das Leid und das Elend dieser Welt noch bewegt, sagt Jesus, glückselig, dass du nicht ein verhärtetes, kaltes Herz hast. Denn die Liebe wird in vielen erkalten in der letzten Zeit. Glückselig, wenn du noch Hunger und Durst hast nach Gerechtigkeit. Es wird der Tag kommen, wird dieser Hunger gesättigt werden. Da wird dieser Durst gestillt werden. Da wird der König der Gerechtigkeit in Gerechtigkeit regieren. Glückselig bist du, dass du zu denen gehörst, die noch warten, die noch Sehnsucht haben nach dem Reich Gottes, dass es sich erfüllt. All das, Armut, Trauer, Sanftmut, Hunger und Durst, all die Ausdruck von Schwäche. Aber Jesus sagt, glückselig seid ihr, glückselig sind sie, denn sie werden das Reich Gottes erfahren, erleben. Vers 7. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Jetzt werden die, die so schwach sind, aktiv, barmherzig. Warum ist es so, dass ich mich erbarme? Wisst ihr, wo ich mich erbarme? Wo ich in dem anderen mich selber sehe. Meine eigene Not. Wo ich mich einfühlen kann, hineinversetzen kann in den anderen, wo ich merke, ja, dem geht es so dreckig, wie es mir gegangen ist oder wie es mir geht. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Wisst ihr, das ist so ein, ne, das Jesus schenkt mir diese Barmherzigkeit, dass ich angenommen bin in meiner Schwachheit, in meiner Not, in meiner Armut. Ich erlebe die Barmherzigkeit Gottes, dass er mich selig preist und dass er mir die Zukunft, ja, das Reich Gottes verheißt. Und diese Barmherzigkeit befähigt mich, barmherzig mit anderen zu sein. Und Jesus sagt, ja, genau das ist es. Die Barmherzigkeit, die fließt, sie wird auch wieder am Ende bei dir landen. Wenn du barmherzig bist, ist Gott schon lange barmherzig mit dir. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das reine Herz, das ist das, worum es Jesus geht. Er sagt, Gott geht es ums Herz. Und wenn du da keinen Argwohn hegst, wenn du keine bösen Gedanken pflegst in deinem Herzen, wenn du nicht von Selbstsucht erfüllt bist, sondern wenn das Herz rein ist, ja, dann kannst du Gott sehen, dann wirst du Gott schauen. Und da stehen wir dann schon davor, da fangen wir schon an zu denken. Boah, ja, am Anfang, das gefällt mir noch gut, schwach und unvollkommen zu kommen zu dürfen, wie ich bin, das gefällt mir gut, aber jetzt fängt es langsam an so, boah, das werden ja immer höhere Hürden. Ne? Erstmal gehst du die Treppenstufen runter und jetzt gehst du sie wieder hoch und boah, reines Herz, wo kriege ich ein reines Herz her? Jesus sagt, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist Gott treu und gerecht, dass er diese Sünde vergibt und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir ins Licht treten, wenn wir unsere Sünde bekennen, er reinigt unsere Herzen. Sein Blut ist geflossen zur Reinigung unserer Herzen, damit wir ein reines Herz haben. Da brauchen wir Jesus für. Aber mit diesem reinen Herzen werden wir Gott schauen. Wir werden Teil dieser wunderbaren Braut Christi sein, die im Himmel ruft, Halleluja! Und die Hochzeit des Lammes feiert. Offenbarung 19. Glückselig die Friedensstifter. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wisst ihr, der Sohn Gottes ist gekommen, um Frieden zu machen. Er ist der Friedefürst. Warum? Weil er den Frieden in sich hat. Er ist unser Friede, sagt Paulus in Epheser 2. Jesus ist der Friede für die Welt. In all dem Krieg, in all dem Hass, in all der Gewalt, in all dem Kampf ist er derjenige, der alles auf sich genommen hat. Alle Schläge eingesteckt hat, allen Zorn auf sich genommen hat und gestorben ist am Kreuz, hingerichtet, begraben, auferstanden von den Toten, sagt er, hier, ihr habt mich gekreuzigt. Also Petrus sagt, ihr habt ihn gekreuzigt, aber durch Petrus sagt Jesus zu den Menschen, ihr habt mich gekreuzigt. Was sollen wir machen? Jetzt machst du uns bestimmt tot in deiner Allmacht. Nein, ich mache Frieden. Ich habe all eure Sünde getragen. Glaubt doch, vertraut mir. Vertraut mir euer Leben an. Das ist der Friede, den ich dir gebe, sagt Jesus, meine Hände, meine Wunden, das ist der Friede, den ich dir schenke. Du kannst Frieden haben. Und da sind wir Friedensstifter, wenn wir diesen Frieden, den wir empfangen durften, durch den einen Friedensstifter, wenn wir ihn in diese Welt hinaustragen. Wenn wir den Menschen sagen, Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich, er liebt dich, seinen eigenen Sohn für dich gegeben. Du darfst Frieden haben mit Gott. Du brauchst nicht mehr im Kampf zu leben, im Streit, im Hass, in diesem Druck, irgendwas aus deinem Leben zu machen, irgendetwas zu erreichen. Du darfst zu Hause ankommen. Jetzt, heute darfst du Frieden mit Gott erleben, den ewigen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und du darfst diesen Frieden auch erleben in der Gemeinschaft seiner Kinder, die alle in diesem Frieden leben. Und dann ist der Frieden immer wieder angefochten durch Sünde, Geschwister. Aber wisst ihr, wir sind berufen dazu, Friedensstifter zu sein und glückselig, wenn du einer bist, der den Frieden sucht, der den Frieden Gottes weitergibt. Denn du wirst ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes. Du bist ein wahres Kind Gottes. Durch dich kommt der Friede hinein hier in die Bude. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Du bist ein Verfolgter, weil du zur Gerechtigkeit stehst, weil du nicht weichst und wankst, so wie Jesus in der Wüste. Der Teufel hat kein Interesse an den Leuten, die nicht zur Gerechtigkeit Gottes stehen, die nicht in Gemeinschaft mit Gott leben, die nicht mit Gott gehen, mit Jesus gehen, für die hat der Teufel kein Interesse. Die hat er sowieso schon in der Tasche. Nein, die machen ihm Sorge, die mit Gott gehen. Die Jesus nachfolgen. Da hat der Teufel schon ein Interesse dran, irgendwie die aus der Spur zu werfen. Wisst ihr, und ein um Gerechtigkeit willen Verfolgter, um so einer zu werden, um so einer zu sein, muss er erstmal mit Gott gehen. Sonst wirst du keine Verfolgung erleben. Wenn du bei jedem Mal, wo irgendwie Leute eine kritische Bemerkung machen über den Glauben oder über das Gute, wenn du da jedes Mal kneifst, wenn du jedes Mal kneifst, wenn da irgendwie Leute irgendwelchen bösen, blöden, falschen, unwahren Mist erzählen, wenn du da jedes Mal kneifst, dann wirst du nicht verfolgt werden. Aber ich sag dir, dann bist du auch nicht glückselig. Denn glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Du hast es gut. Du bist so verbunden mit Gott. Du lässt dich nicht trennen von Gott, auch wenn es was kostet. Auch wenn es weh tut. Glückselig bist du, dass du so verbunden mit Gott lebst. Wie können wir das erreichen? Was sagt denn Paulus? Paulus sagt, die aber dem Herrn anhangen, sind ein Geist mit ihm. Er sagt, es gibt diesen Moment, wie bei der Ehe, ne? Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. So gibt's auch einen Schritt mit Jesus. Jesus anzuhaften, anzukleben und ein Geist mit ihm zu werden. Und wenn du ein Geist mit ihm bist, dann gehst du mit ihm durch dieses Leben. Ja, und dann wirst du diese Verfolgung des Widersachers in deinem Leben erleben. Auch durch Menschen vielleicht. Oder auf andere Arten und Weisen. Prüfungen, durch die du hindurchgehst. Aber glückselig bist du, denn dein ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wir sind da gut eingereiht in eine Gruppe von Menschen, die ihr Herz für Gott geöffnet haben und mit ihm gegangen sind. Und Jesus sagt zu dir und zu mir heute auch, komm, geh mit mir. Geh mit mir. Und du wirst sehen, du bist glückselig. Du hast es nicht immer einfach im Leben. Aber glückselig bist du, denn dir gehören die großen Verheißungen Gottes. Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir für dieses heilsame Wort. Ja, dass wir nicht, ja, da wo es wir schwach sind, wo wir es nicht hinbekommen, ja, wo wir es schwer haben im Leben. Herr, du kennst das alles. Du hast das alles selbst durchlebt und durchlitten. Du bist ein hoher Priester, der mitleiden kann, weil er selbst versucht wurde, so wie wir in allem, doch ohne Sünde. Herr, und du bist gekommen, um uns herauszuretten aus allen Versuchungen, aus allen Prüfungen, um uns hindurchzuführen, um uns ja hinzuführen, wachsen zu lassen, um uns zu lehren, dass wir Menschenfischer werden, dass wir dir ähnlich werden, dass wir ja mit einem reinen Herzen mit dir zusammen durch diese Welt gehen und deine Liebe hinaustragen, deinen Frieden hinaustragen. Wir preisen dich dafür und bitten dich, dass du uns erneuerst in dieser Liebe zu dir. Danke, danke Jesus, dass wir von dir hören. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir es lesen können. Ja, lass du dein Wort tief in unsere Herzen hineinwurzeln. Amen.